zweite Teil mit uns betrachtet. Es wird sicher ein dritter Teil geben, so Gott Gnade gibt. Aber jetzt hier sind wir mal im ersten Teil dieses neuen Abschnitts und ich lese uns von Offenbarung 21, von Vers 9 bis Vers 17. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz ist ähnlich dem köstlichen Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden her 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauern der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt bildete ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Und die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind völlig gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Ich denke, wenn man diesen Text sieht, man steigt ja jetzt ins neue Jerusalem ein, was eigentlich verwundert, wenn man hier die Bibel liest. Es kommt eigentlich einer der Gerichtsengel. Und ich denke, dass das hier Gott auch nochmals anzeigen will, dass bevor so etwas wie das neue Jerusalem Realität wird, bevor es dann endgültig in die Herrlichkeit geht, dass für Gott her nochmals wichtig ist, dass sein Gericht vollendet ist. Man sieht hier, es kommt der Engel, der die Zornschale, der hier das Gericht Gottes auch mit ausgeführt hatte, und er geht jetzt hin und zeigt das neue Jerusalem. Das heißt, er ist jetzt fertig und jetzt kommt das Neue, jetzt kommt das neue Jerusalem. Und ich möchte drum nochmals das betonen, was hier ja nur, sagen wir mal, angedeutet ist. Dass Gott einfach sein Gericht vollenden muss. Und das ist für uns, für die Endzeit, ganz wichtig. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man begreift. Man kann jetzt sagen, herrlich, wenn das tausendjährige Reich kommt. Herrlich, wenn das neue Jerusalem kommt. Wunderbar, wenn wir im Himmel sind. Aber es ist wie dem Kirchenlied, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Das heißt, bevor Gott die Herrlichkeit gibt, kommt zuerst Gericht. Er richtet zuerst die Sünde dieser Welt. Und bevor wir das alles erleben werden, werden wir, zumindest so wie wir jetzt hier sitzen, wenn wir am Leben bleiben und der Herr verzieht, dann werden wir noch ein Stück dieses Gerichtes werden wir erleben. Das heißt, wir müssen uns auf dieses Gericht einstellen. Mir ist ja immer wichtig, was wir studieren von der Bibel, was bedeutet es heute? Das bedeutet, dass bevor die Herrlichkeit kommt, das Gericht kommt. Das ist ganz wichtig. Und das Nächste, auf was wir wartet, ist sicher Gerichtshandeln Gottes. Ich denke, dass der Rack, weiß nicht, ob schon Offenbarung 9 ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber wir werden hier unten doch einiges erleben, da bin ich überzeugt. Jesaja 26, Vers 9, hier ist ein Grundsatz Gottes. Meine Seele verlangte nach dir in der Nacht, ja, mein Geist in mir suchte dich. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird der Gottlose begnadigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Jetzt erklärt er etwas. In dem Land, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn. Das bedeutet auch, dass Gott dem Menschen zuerst Gerechtigkeit beibringen muss. Dass Gott dem Menschen zuerst beibringen muss, was überhaupt Recht und Unrecht ist, und dass er ihn strafen muss, um des Menschen selbst willen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben heute Zeit, wo die Gläubigen nicht mehr wissen, was gut und böse ist und die Welt gleich zweimal nicht. Wenn ich sehe, was ich für Anrufe kriege am Telefon von Leuten, die in tiefer Not sind. Aber wenn ich mit denen rede, da zeigt sich immer eines, die sind nicht in tiefer Not irgend aus dem Nichts heraus, sondern da war vorher sündhaftes Handeln. Und diese Sünde hat zu Not geführt. Wenn ich dann mit den Leuten rede, dann merkst du, sie haben eigentlich kein Verständnis. Auf einmal tun sie mir leid. Aber man muss es einfach sagen, mit Gott kann man nicht spaßen. Und was der Mensch sät, das wird er ernten, ohne Frage. Und wenn er etwas Gerichtswürdiges sät, auch ein Gläubiger, dann wird er Gericht ernten. Und Gott wird auch den Gläubigen erziehen. Genauso wird er die Welt hier letztendlich richten, teilweise um sie noch zu erziehen, um ihre Gnade zu geben, teilweise um sie endgültig zu strafen. In Judas 1,15 sagt der Herr nochmals etwas durch den Judas. Um Gericht zu halten über alle Gottlosen, unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten. Nämlich, womit sie gegen Gott geredet haben. Das heißt, Gott muss strafen. Und das muss uns klar sein, bevor Herrlichkeit geschehen wird, bevor das, was wir jetzt gleich betrachtet werden, bevor das überhaupt Realität wird, muss zuerst, und zwar absolut zwingend, Gericht über diese Erde gehen. Hebräer 9,27. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, immer am Schluss steht das Gericht. Und es muss klar sein, der Unbekehrte geht vor der großen weißen Thron und empfängt von Gott sein Gericht über sein Leben. Und er wird von Gott bewiesen kriegen, aufgrund der Bücher der Werke, dass er zu Recht verdammt wird. Und Gott wird ihm beweisen, dass er zu Recht nicht im Buch des Lebens steht. Aber er wird auch uns gläubig ins Gericht stellen, ins Preisgericht Jesu Christi, wo alles im Feuergericht geläutert wird, dass man sieht, wie echt wir waren, was überhaupt übrig bleibt. Also man darf das Gericht Gottes nicht unterschätzen. Und die Bibel sagt ganz klar, nach dem Tod ist nicht nach einer Krankheit die Erlösung, sondern nach dem Tod wartet auf den Mensch Gericht. Das muss klar sein. Das ist ein Prinzip, ein göttliches Prinzip. 1. Petrus 4,7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das heißt, es betrifft uns alle. Es ist nahe gekommen, das Ende. Und in dem Moment, wie das Ende nahe gekommen ist, dann ballen sich auch die Gerichte. Und das betrifft uns, betrifft auch uns heute, trotzdem als Gläubige. Ich kann niemand garantieren, wenn die Gerichte über diese Erde gehen, dass es uns nicht teilweise trifft. Und wir müssen wegkommen von diesem Wohlstandsdenken. Es gibt zur Zeit Christenverfolgung, wie sie noch nie gab, so flächendeckend auf dieser Erde. Es ist rein in dem Moment jetzt ein Zufall, dass wir in einer Gegend leben, wo keine Christenverfolgung sich abspielt. Wären wir irgendwo in Afrika, in einem bestimmten Teil, hätten wir massivste Christenverfolgung. Oder in China oder Nordkorea, ganz schlimm. Also es muss uns klar sein, es das Ende der Dinge bedingt, dass die Finsternismächte aufsteht und es bedingt, dass Gott beginnt, seine Gerichte für alle flächendeckend über diese Erde zu geben. Ich lese Vers 17 dazu. Denn die Zeit ist da das Gericht beginnt am Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht glauben? Das heißt, es betrifft alle, zuerst die Gläubigen. Es beginnt am Hause Gottes. Und heute geht das Gericht über die Gemeinde Jesu unbeschreiblichen Ausmaßes. Man hat den Eindruck, die Gläubigen sind, also auch früher feststehende Gläubige, Bewegungen, Gemeinde, Missionswerke, sie sind närrisch geworden. Sie tun Zeugs, das ist unfassbar, wäre vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Das Gericht geht da über die Gläubigen und Gott wird es richten, was hier passiert. Und das Nächste, er sagt ganz klar, wenn schon Gott die Gemeinde richtet, was passiert dann erst mit dem, der nicht an Gott glaubt? Also es muss uns klar sein, bevor die Herrlichkeit kommt, kommt das Gericht. Und es muss so sein. Jetzt sagt der Timotheus, sagt praktisch der Paulus und Timotheus etwas. Und das ist eine große geistliche Wahrheit. Hier gibt es keine Regel. 1. Timotheus 5, Vers 24. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Es gibt Menschen, die nimmt Gott schon zu Lebzeiten ins Gericht und straft sie hart. Vor allem, was mir auffällt, ich beobachte es seit Jahren, wo bestimmte strafwürdige Sünde vorliegen, die Gott auch straft, bei Ungläubigen, bis ins dritte und vierte Glied der Ungläubigen, dort siehst du, wie schon zu Lebzeiten dieses Gericht eintritt. Aber es gibt auch Menschen, wo du siehst, die werden 80, 90 Jahre alt Sünder und du fragst genauso wie im Psalm 73, warum geht es dem Gottlosen so gut? Hier ist die Antwort. Nach der Weisheit Gottes straft Gott bei einem Teil schon zu Lebzeiten, bei einem Teil erst am Schluss. Also Gott ist hier souverän. Er entscheidet, wann, wer, wie gestraft wird, aber es werden beide gestraft. Den, wo man meint, dass er davon kommt, der wird genauso gestraft, wie der, der hier schon, sagen wir, richtig zur Lebzeit ins Gericht geht. Und das ist mir wichtig, bevor wir hier die Offenbarung einsteigen in die Herrlichkeit, kommt dieser Engel des Gerichtes. Und jetzt hat er andere Botschaft. Jetzt hat er etwas, das ihm viel wichtiger ist. Er redet jetzt, Vers 9 am Ende, von der Frau oder dem Weib, die Braut des Lammes. Und das will er jetzt hier Johannes zeigen. Und ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend. Es ist mit das Wichtigste. Wir haben es ja in Offenbarung Teil 35 studiert, aber ich möchte eine Bibelstelle dazu lesen, um uns bewusst zu machen. Die Gemeinde Jesu ist letztendlich die Braut Jesu Christi. Ich weiß, die Lehre von berühmten Männern, ich könnte euch die Namen sagen, ihr wisst oder wen ich meine, ihr wisst sowieso, die dann sagen, Israel ist die Braut. Aber Israel ist nicht die Braut. Israel war die Braut laut Bibel und ist ja eben nicht mehr. Wir haben es ja studiert. Und was hier jetzt ganz, ganz entscheidend ist, von der Schrift her, er wird die Braut des Lammes zeigen. Und hier ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn wir letztendlich zu dieser Braut des Lammes, zum Leib Jesu Christi, zu dieser Brautgemeinde gehören, dann muss etwas klar sein. Und zwar, jetzt sage ich es mal vorsichtig, die Braut des Lammes ist nicht bürgerlich, sondern die Braut des Lammes ist was völlig anderes. Es ist ein geistlicher Organismus von ungeheurer Dimension. Und die Bibel erklärt es hier im Epheser 5 vom Beispiel von der Ehe. Und zwar, ich lese mal ab 25, da erklärt er, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Jetzt erklärt er und sagt, Herr Jesus hat sich für die Gemeinde hingegeben. Er ging das Kreuz vor Golgatha, hat sein Blut vergossen, hat unendliche Leiden auf sich genommen. Warum? Nicht nur, um sie zu erlösen vom Tod, nicht nur, um sie zu erlösen von der Sünde, sondern er hatte ein Ziel. Das heißt, er wollte etwas, dass die Erlösten etwas sind, etwas darstellen, geistlich. Und das erklärt er hier. Damit er sie heilige und sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Jetzt kommen wir zu einer schwierigen Sache. Das steht im Griechischen Rhema. Das kann man natürlich streiten. Die Charismatiker haben das übertrieben, indem sie eine Lehre daraus gemacht haben. Wort des Glaubens. Rhema Logos, aber es fällt auf in der Schrift, dass wenn das Wort Logos geschrieben steht, das meistens vom geschriebenen Wort ausgegangen wird. Aber wenn Rhema steht, das meistens wahrscheinlich eine Wirkung dieses geschriebenen Wortes ist, sind zwei Beschreibungsweisen. Man kann es vom Grundtextsinn her nicht 100% unterscheiden. Das Wort Rhema heißt sowohl Sache, Rechtssache, Ding, Wort, das hat viele viele Bedeutungen. Aber hier, das reinigt durch das Wasserbad im Wort, das heißt, das Wort Gottes wirkt und dadurch kommt Reinigung. Und jetzt erklärt er, warum wiederum das Wort an den Gläubigen wirkt. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig sei und tadellos. Das heißt, Gott will eine heilige Gemeinde. Gott will eine Gemeinde, die letztendlich seiner Vorstellung entspricht. Und es wird in der Endzeit immer schwieriger. Aber sagt hier, die Braut des Lammes, das ist was Herrliches. Aber wir müssen begreifen, Gott hat ein Ziel mit der Braut, dass sie heilig, tadellos, ohne Flecken, ohne Runzeln, dass sie etwas ist, das ihm gefällt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir mal ziemliche Krankheit eingehandelt, weil ich meiner Frau in Halbschuhe bei tiefem Schneefall nachgelaufen bin. Wenn man verliebt ist oder wenn man wirklich Liebe empfindet, dann ist man bereit, einen Preis zu bezahlen. Dann tut man alles, dem anderen zu gefallen. Und das ist hier. Die Gemeinde soll so sein. Gott will das. Und das, Jesus will, dass seine Braut so ist. Und jetzt sagt er hier, guck her, hier ist jetzt die Braut gemeint. Jetzt ist sie vollendet. Jetzt erklärt er und zeigt sie, was hier passiert. Das muss für uns klar sein, gerade in dieser Endzeit. Ein paar Prinzipien aus der Offenbarung. Es kommt zuerst das Gericht. Das heißt, man kann mit Gott nicht spielen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Je weiter die Endzeit fortschreitet, je weniger kann man mit Gott spielen, weil die Gerichte immer ernster und immer kürzer und immer intensiver werden. Das ist schon mal ein Punkt. Und der nächste Punkt ist, er will, dass hier seine Gemeinde diesen Auftrag erfüllt. Dass, obwohl es in der Gemeinde Jesu auch schlimm genug zugeht, aber je schlimmer die Welt wird, je klarer soll die Gemeinde bei ihrem Auftrag bleiben. Sie soll heilig sein, sie soll rein sein, sie soll ohne Flecke, ohne Runzel sein. Die Gemeinde muss normal bleiben, so wie sie immer war. Das ist ein großer Auftrag auch für uns, dieses Ziel Gottes zu verwirklichen. Jetzt erklärt er und sagt etwas, und das ist wieder ganz wichtig. Vers 10, er brachte mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herniederkam. Und wenn er jetzt einmal das genau studiert, dann seht ihr, dass nicht Israel sein kann. Und zwar in diesem Text ist vollkommen perfekt alles dargelegt, was die Bibel auch in Römer 9, Vers 4 über die Gemeinde Jesu sagt. Sie sagt, sie besteht aus dieser Wurzel Israel, und die Bibel sagt immer durchs ganze Neue Testament raus. 1. Thessalonicher 2,16, Israel zuerst. Und dann heißt, wir Heide sind eingepfropft. Auf der Wurzel Israel wird dann durch die Apostel dieses großes Gebilde der Gemeinde gebaut. Das heißt, es ist in Israel Wurzeln durch die Apostel als Grundlage gelegt, bis hin zum Schlussstein Jesus Christus, der Anfang und das Ende ist. Das Fundament und der Schlussstein, der alles zusammenhält, und dann wird das Gebilde der Gemeinde erstellt. Aber jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Und jetzt passiert etwas. Er sagt hier letztendlich den Gläubigen und sagt, er brachte mich im Geist auf diesen großen und hohen Berg. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Geschwister, wenn ihr mit natürlichen Augen, mit normalem Blick, mit normaler Empfindung, mit menschlicher Denkweise die Gemeinde Jesu betrachtet, dann seht ihr Elend. Dann seht ihr die Schwäche der Menschen. Dann seht ihr das Verkehrte. Wie der Paulus sagt, sie suchen alle das Ihre aus dem Timotheus. Dann seht ihr, wie der Mensch ein unverbesserlicher, egoistischer Auto Gläubige. Dann seht ihr, wie die Gläubigen inkonsequent sind. Wie sie heuchlerisch sind. Wie sie genauso unmöglich sind wie die Welt. Es wird sogar noch fromm getüncht und dann ekelt es doppelt an. Aber man kann die Gemeinde Jesu auch völlig anders betrachten. Man kann sie so betrachten, im Geist. Indem du sie im Heiligen Geist siehst. Und dann plötzlich wird der Heilige Geist bewirken, sobald du im Geist das sehen kannst, wirst du sehen, wie die Gemeinde ein Geheimnis ist. Etwas Unvorstellbares, wie Gott aus den verschiedensten Charakter, aus den verschiedensten Situationen Menschen ruft, um ihm zu dienen, und trotz ihrer Schwachheit, irgendwo geht die Gemeinde Jesu nicht unter. Das ist das größte Wunder in der Geschichte. Du siehst im Geist das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Das heißt, Gott muss es uns offenbaren. Und was ganz wichtig ist, Paulus schreibt hier schon im Galater 4, Vers 26, das obere Jerusalem aber ist frei, und dieses ist die Mutter von uns allen. Das heißt, das Jerusalem, der Leib Jesu Christi, die Gemeinde, ist ein Geheimnis. Das ist ein Wunder. Und man kann nur, wenn man im Geiste das sich ansieht, dann kann man sich nur an dieser Gemeinde freuen. Und wenn ein Mensch im Geist die Gemeinde sieht, dann freut er sich, was Gott tut, und dann greift er an, dann geht er vorwärts, dann arbeitet er fürs Reich Gottes. Wenn ich sie im Fleische angucken würde, hätte ich wahrscheinlich schon alles niedergelegt und gesagt, macht ruhig so weiter. Das kann man nicht. Man muss im Geist blicken, sonst würde man verzweifeln. Man würde wirklich verzweifeln. Also man muss im Geist blicken. Also bei mir im Geist blickt, da heißt es, er führt ihn auf einen großen und hohen Berg. Und jetzt sieht man hier etwas, schon Paulus sagt, es ist unsere Mutter. Das neue Jerusalem, ist ein Geheimnis. Hebräer 11, im Hebräerbrief wird es sehr tiefgreifend geoffenbart. Hebräer 11, Vers 16, dort sagt die Heilige Schrift, und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Nun aber trachten Sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Und zwar, es geht hier um die Heimat. Und jetzt schon hier hat es geheißen, sie alle sind im Glauben gestorben, die Glaubenshelden aus dem Hebräerbrief, aber die wussten, dass es eine Stadt gibt. Das müssen wir mal nüchtern sehen. Selbst schon Abraham wusste, dass es eine Stadt gibt. Hebräer 12, 22. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und da redet die Bibel vor einer Festversammlung. Das heißt, die Stadt Gottes ist das himmlische Jerusalem dargestellt durch den Leib Jesu Christi. Hebräer 13, 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das heißt, sobald der Gläubige im Geist die Gemeinde sieht und im Geist es begreift, dann beginnt er das Zukünftige zu suchen. Dann beginnt er zu suchen, was droben ist. Dann versteht ihr, meine Heimat ist oben. Dort gilt's, dort ist entscheidend. So wie es passiert ist, als die Täufer verfolgt wurden, dann haben sie Kriegsverhandlungen abgehalten und dann kam das Todesurteil. Dann sagten sie zu dem einen Mann, ich weiß nicht mehr welcher es war, ist ja egal, sagten sie zu ihm, hier ist dein Urteil, du wirst vom Leben zum Tode gebracht. Und er hat sich dann gemeldet, demütig wie er war, und hat gesagt, meine Herren, ich muss berichtigen. Er sagt, nicht vom Leben zum Tod, sondern vom Tod zum Leben. Er hat es begriffen. Dass das wahre Leben, wie der Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden. Wenn ein Gläubiger stirbt, dann geht er in seine wahre Berufung, ins himmlische Jerusalem. Natürlich hat er die Zwischenstation im Moment im Paradies, im Vorhimmel bis zur Auferstehung. Aber das Endziel ist das neue Jerusalem. Und sobald man das im Geist sieht, dann merkt man, das war das Ziel der aller wahren Gläubigen. Und nicht umsonst haben die erweckten Gläubige so Lieder gesungen wie Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die himmlischen Gassen zieh ein. Wissen, die haben schon gewusst, vor was sie singen. Und die Gemeinde heute singt, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Man will heute niemand sagen, was der Unsinn soll. Ihr merkt was, das ist ein Unterschied. Das ist ein riesiger Unterschied. Das sind Menschen, die haben begriffen, was Evangelium heißt. Die haben eine Heimat im Himmel, eine Stadt aus Gold. Gold ist das Wesen Gottes. Das müssen wir wieder sehen. Gell? Man darf hier nicht kindisch stinken, sondern kindlich. Gold ist ein Bild. Gott beschreibt sie in Bildern, weil wir sie nicht fassen können. Aber Gold ist das Wesen Gottes. Das heißt, die Stadt besteht aus dem Wesen Gottes. Und jeder Gläubige trägt es in sich durch die Wiedergeburt. Und hier letztendlich, hier ist das, was Gott für den Menschen hat. Ich möchte auch nochmal betonen, wenn man das jetzt sich in Ruhe anguckt, es ist unsere Heimat. Und schon Abraham, der Vater der Gläubigen, wollte das. Wollte nichts anderes. Und sobald die Gläubigen das begreifen, sobald sie im Geist das sehen können, die Gemeinde hier im Geist sehen können, die zukünftige, vollendete Gemeinde im Geist, dann hört man auf, resigniert zu sein. Dann weiß man, Gott hat ein Ziel. Und ich will mit Gott auf dieses Ziel zuarbeiten, was die Leute manchmal ihr egal. Also mir gefällt das arabische Sprichwort einfach, der Hund bellt, die Karawane zieht weiter. Lass die Leute machen, was sie wollen, das ist doch egal. Das ist sowieso chaotisch. Sondern, geh vorwärts. Wir gehen dem Lamme nach, wir arbeiten an diesem Bau dieser Stadt, geistlich, jeder ist seiner Berufung und lebt es aus und dann werden wir hier die Richtige sein. Aber dazu braucht man den Blick, wie es hier geschrieben steht, im Geist. Und zwar, um ihm das im Geist zu zeigen, führt er ihn auf einen hohen Berg. Und jetzt ist entscheidend, Gott offenbart sich immer auf Bergen. Ist euch das aufgefallen? Gott offenbart sich auf Bergen. Als der Jesus seine große Offenbarung, vor allem seinem schwierigen Jünger Petrus auch praktisch hier macht und ihm auch die Lektion lernt, eigentlich lernt es ja Gott der Vater, indem er ihn unterbricht, da geschieht es auf dem Berg der Verklärung. Und ich möchte hineingehen, einen Blick in das neue Jerusalem in Hesekiel 40. Dort heißt es, ich lese den zweiten Vers, in göttlichen Gesichten brachte er mich in das Land Israel und er ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg. Auf diesem war etwas wie der Bau einer Stadt nach Süden hin. Das ist hier das neue Jerusalem. Und er sagt wieder, auf dem Berge ist diese Stadt. Gott offenbart sich auf Bergen. Das heißt, er zeigt hier durch diese Bibelstelle, man kann es nur im Geist sehen und man kann es nur als Offenbarung Gottes begreifen, was hier Gott getan hat. Ich habe die Stelle aufgeschrieben, ihr könnt sie in Ruhe nochmal lesen, ich möchte jetzt die nicht alle lesen. Wie Gott sich immer auf Bergen offenbart. Ist auch so, der Herr Jesus kommt dann am Schluss auf den Ölberg wieder. Ihr wisst es in Zacharia 14, dass er wiederkommt auf den Ölberg. Der Ölberg spaltet sich in der Mitte und dann kommt er mit allen Heiligen zurück, mit den vollendeten Heiligen. Vom Preisgericht kommt er auf den Ölberg. Und dazu möchte ich lesen Jesaja 2,2, was dann der Fall sein wird. Dann wird in Jerusalem der höchste Berg der Erde sein. Und zwar, ich sage es mal vorsichtig, geistlich gesehen, nicht so wie der Mount Everest, dass es unbedingt nach 1000 ist, sondern da heißt es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge. Jetzt ist plötzlich dieser Berg, wo der Herr Jesus wiederkommt, und dort ist auch der Berg, wo er gestorben ist. Der Berg Moria, wo er verblutet ist am Kreuz von Golgatha, das ist letztendlich der wichtigste Berg. Und dann am Schluss, das ist einfach wichtig, Johannes 19, Vers 17, wo es heißt, sie führten ihn hinaus nach Golgatha. Das ist die höchste Stätte, das ist die höchste Stätte jeder Offenbarung, Golgatha. Das ist geistlich gesehen der höchste Berg, den es gibt auf dieser Erde. Golgatha, die höchste der Offenbarungen, dass Gott sein Sohn im Fleisch verdammt, um uns zu retten. Das Höchste, was es gibt. Aber es geschieht immer auf Bergen. Darum ist der Jesus auf Golgatha. Man sagt ja, Golgatha, es wird ja gestritten, ob es das Berglein ist, wo man immer auf die Bilder sieht. Ein früherer Steinbruch, wo die letztendlich Römer gekreuzigt haben. Und so wie ich die Römer kenne, haben sie das so deutlich sichtbar gemacht. Die haben nicht versteckt gekreuzigt, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar, sie wollten einfach, dass man das als abschreckendes Beispiel sieht. Die haben immer schön öffentlich gekreuzigt, sodass es sehr deutlich sichtbar war. Darum nennt man einen Berg oder einen Hügel. Mir ist aber viel wichtiger, dass wir verstehen, die Gemeinde Jesu als Ganzes kann man nur verstehen durch Offenbarung auf dem Berge. Wenn du im Geist auf den Berg gehst, in die Offenbarung Jesu Christi hinein, wenn du wie vom Berg der Verklärung Jesus siehst, das ist eine strahlende Herrlichkeit, wenn du siehst, dass die Stadt auf dem Berge gebaut ist, als Offenbarung für uns Menschen, wenn du siehst, dass hier letztendlich Golgatha das höchste der Offenbarung ist, dann wirst du auch die Gemeinde verstehen. Dann versteht man das. Dann versteht man auch, dass das Größte, was ein Mensch erleben kann, ist Vergebung der Sünde durch Jesu Blut. Und dann weiß man, das ist letztendlich das Entscheidende, das Wichtigste, was einem Mensch passieren kann. Und dann verändert sich das Denken. Es heißt hier, er zeigte ihm die große Stadt, das heilige Jerusalem. Und ich denke einfach, wir müssen verstehen, das ist der Bereich, der Gott gehört. Heilig heißt immer Gott gehören. Das ist der Bereich, der Gott wichtig ist. Zacharia 14, 21. Es wird auch jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda dem Herrn der Heerscharen heilig sein. Es muss einfach klar sein. Schon im tausendjährigen Reich wird es so sein, dass dieser ganze Bereich Gott gehören ist. Da wird heilig sein. Wie viel mehr und wie viel heiliger wird das neue Jerusalem sein? Aber Geschwister, ist euch klar, das neue Jerusalem ist nur die fünfte Erscheinungsform des Reiches Gottes. In der dritten Erscheinungsform des Reiches Gottes ist Christus inwendig in uns. Da ist die Herrlichkeit in uns. Und wir sind heute Teil dieses Baus. Epheser 2 sagt ganz klar, wir sind ein Teil dieses Baus, heute schon. Wisst ihr, was das heißt? Wenn wir uns als Gemeinde treffen, wenn wir Reich Gottes Arbeit tun, dann ist es heiliger Boden. Und wenn ich jetzt mal einen Doppelpunkt mache und sage, und jetzt guckt ihr mal an, wie heilig es in der Gemeinde zugeht, dann hast du manchmal den Eindruck, darf ich es mal spöttisch sagen, die Gläubige sehnen sich nicht nur irdisch nach den Fleischtöpfen Ägyptens, sondern sie speisen kräftig aus den Fleischtöpfen auch geistlich. Das heißt, man sehnt sich zu sein wie diese Welt. Man benimmt sich wie diese Welt. Man macht alles wie diese Welt, anstatt dass man im Reich Gottes vorgeht. Und im Reich Gottes ist alles völlig anders. Ich möchte nur mal ein Beispiel zeigen, um den Unterschied zu verdeutlichen, der Unterschied zwischen Welt und Reich Gottes. In der Welt ist es meistens so, dass man, wo Freundschaft ist, fünfe gerade sein lässt. Kommt da aber ein Außenstehender, dann ist man knallhart, geht vors Gericht, zeigt ihn an und geht bis zur offenen Feindschaft. Im Reich Gottes ist es völlig anders. Die Bibel sagt, wenn dich jemand von den Feinden von draußen auf deine linke Backe schlägt, dann halt ihm die rechte hin. Das heißt, ich wehre mich gegen diese böse Welt nicht. Dort, wo die Feinde sind, wehre ich mich nicht. Sagt sie aber, im Innenverhältnis, in der Freundschaft, wenn ein Bruder an dir sündigt, dann gehe hin. Weiß ihn zurecht unter vier Augen. Wenn er auf dich hört, hast du einen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, nimm einen Zeuge mit. Verwarn ihn wieder. Hört er wieder nicht auf dich, sag es der Gemeinde. Hört er wieder nicht, dann halt ihn wie ein Heide. Das heißt, tu das Böse hinaus. 1. Korinther 5. In der Gemeinde geht es völlig anders zu. In der Gemeinde ist man gerade nicht tolerant, sondern weil die Gemeinde heilig ist, läuft dieses heilige Programm aller Stufe der Gemeindezucht ab. Und die mindeste Stufe der Gemeindezucht ist, jemand zu schneiden, weil die Bibel sagt, wenn jemand bestimmte Verhaltensmuster zeigt, schneide ihn einfach. Muss man noch lange nicht aus der Gemeinde ausschließen. Das ist die letzte Stufe. Aber was mir wichtig ist, ist ein Unterschied zwischen Welt und Unterschied zwischen Reich Gottes. Im Reich Gottes ist es anders. Das ist heiliger Boden. Geschwister, wer erlaubt uns eigentlich als Menschen, als normale Gläubige, einen Gemeindebetrieb einzurichten, wie wir wollen? Niemand. Die Gemeinde gehört Gott. Genauso wie das Land Israel Gott gehört. Und Israel gehört es auch nicht. Und kein Politiker in Israel kann das Land verkaufen, weil es nämlich gar nicht gehört. Laut Bibel gehört es Gott. Ist bloß verpachtet. Das sind ganz gewöhnliche Pächter. Die können überhaupt nichts hergeben, weil ihnen nichts gehört. Und genauso kann man geistlich als Gemeinde vom Leib Jesu Christi, von der Gemeinde, von diesem heiligen Bereich nichts preisgeben, weil es uns nämlich nicht gehört. Es gehört Gott. Wir sind nur Verwalter. Also haben wir in dieser heiligen Linie uns zu bewegen. Das ist schon mal ganz entscheidend. Hier, er sagt hier, es ist die große Stadt, es ist die heilige Stadt. Ich hab's gelesen irgendwo, ich glaube 65.000 Quadratmeter, ich habe es nicht nachgerechnet. Mathe war nicht mein Lieblingsfach in der Schule, also ich wollte es nicht nachrechnen. Aber auf jeden Fall, die Stadt ist groß genug, um alle Gläubiger aller Zeitalter zu beherbergen. Das ist schon mal ganz wichtig. Was hier jetzt ganz wichtig ist, wenn man das sich in Ruhe anguckt, es heißt hier, sie kommt aus dem Himmel herab. Wir haben ja neues Jerusalem, neue Himmel, neue Erde. Aus dem Himmel kommt das neue Jerusalem auf die neue Erde. Und dann sind wir wieder vereint, zum Beispiel mit den Heiligen des alten Bundes. Dann sind sie wieder alle beieinander. Aber das Zentrum ist die Gemeinde, der Erstling. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man das sieht. Das ist das Ziel Gottes. Und dort, wo Israel das Ziel halt nicht erreicht hat, gehört es halt nicht dazu. Ist nur in der zweiten Reihe denn. Aber was ganz wichtig ist, hier, die Gemeinde ist das Zentrum um das, was sich Gott dreht. Und jetzt darf man die Gemeinde nicht gering achten, sondern muss sie hochschätzen. Man muss es genauso sehr wie Gott. Es ist etwas Heiliges. Es ist etwas, das wunderbar ist, das ohne Flecke, ohne Runzler sein soll. Wo Gott investiert, wo Gott, ich sag's mal, sein Herz dran gehängt hat an diese Gemeinde. Jetzt müsst ihr mal sehen, wie das vorgestellt wird. Ja, aber das Zentrum, und wir sind jetzt in der dritten Erscheinungsform, schon heute soll das heilig sein, schon heute ohne Flecke, ohne Runzler, schon heute Herrschaftsbereich Jesu Christi, schon heute auf dem Thron nicht der Mensch, sondern Gott, das alles gehört dazu, zur Gemeinde Jesu Christi. Wenn man jetzt Vers 11 dazu liest, heißt, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Ihr Lichtglanz gleicht oder ist ähnlich dem köstlichen Edelstein wie ein Kristall heller Jaspis. Und zwar, jetzt sagt die Bibel ganz klar, dort ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes im Alten Testament, wieder auf den fünf Erscheinungsformen des Reiches Gottes, war die Schechina. Im Alten Testament, das müssen wir einfach sehen, und ich möchte jetzt nochmal die Stelle lesen, wird es teilweise vorab angekündigt. Jesaja 58, Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Das trägt mich um. Ich habe das Traktat gelesen, Ichabod, die Herrlichkeit ist dahin. Und als ich das gelesen hatte, bin ich erschüttert worden. Ich habe nämlich gesagt, genau so ist es, die Herrlichkeit ist dahin. Aber die Gemeinde Jesu hat von Gott her nicht nur den Auftrag, heilig zu sein, sondern herrlich zu sein. Und wo ist in der Gemeinde Jesu diese Herrlichkeit? Und wir müssen alles tun, dass die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde Jesu Realität ist. Für Israel war es klar, dass die Schechina auf der Wolke und Feuersäule letztendlich sichtbar wird. Auf der Stiftshütte. Das war der Schatten. Dort ist nur der Schatten. Und jetzt sagt die Bibel, Christus hat den Körper. Muss ich vorstellen, Altes Testament war Schatten. Und jetzt sagt der 2. Korintherbrief zum Beispiel, die Herrlichkeit des alten Bundes war nichts im Vergleich zu dem, was heute der Gemeinde geoffenbart ist. Und wir haben jetzt den Schatten im Alten Testament, die Wolke und Feuersäule in der Schechina. Wir haben den Körper, Jesus Christus selber. Und dieser Körper, der zeigt sich dann auf dem Berg der Verklärung, wo der Vorhang weggeht und plötzlich siehst du die Herrlichkeit. Und wir haben es in der dritten Erscheinungsform heute in seinem Leib in der Gemeinde. Dort ist die Herrlichkeit. Und ich denke, es muss wichtig sein. Wir können uns jetzt stundenlang unterhalten über die Herrlichkeit im Himmel, aber die Bibel trennt es nicht. Es geht ineinander, wie ein Zahnrad. Es beginnt heute und mündet dann im Neuen Jerusalem. Und das, was dort normal ist, sollte heute schon normal sein bei uns. 1. Petrus 4, Vers 14. Die Schrift erklärt es jetzt so in einzelnen Punkten. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namen des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Geschwister, wenn du in eine Versammlung kommst und du hast durch Sünde oder durch Fleischlichkeit der Heilige Geist betrübt, dann wirst du nichts ausstrahlen. Kommst du aber in eine Gemeinde und du liegst zu Füßen Jesu, du bist gereinigt in Jesu Blut, der Heilige Geist hat freie Bahn in deinem Herzen, dann wirst du ein Stück dieser Herrlichkeit ausmachen. Und wenn jetzt viele Gläubige kommen und viele Gläubige gereinigt sind und viele Gläubige klar gehen in ihre Gemeinde, dann bricht die Herrlichkeit durch. Und dann kommt ein Außenstehender rein, kommt in die Gemeinde rein und merkt, da ist etwas, was ich nicht erklären kann. Da ist etwas, das ist das Geheimnis, dass diese Herrlichkeit, der Geist der Herrlichkeit auf den Gläubigen ruht. Die Bibel nennt es auch die Salbung. Die starke Realität. Könnt ihr euch erinnern, als die Maria die Narde den zerbricht, heißt es, das Haus wurde erfüllt vom Geruch der Salbe. Das ist der Normalzustand. Dass die Gemeinde erfüllt ist von der Salbung, vom Geruch der Salbung, von dieser Heiligkeit, ist der Normalzustand. Es liegt an mir, wie das wirkt. Wenn natürlich lauter Gläubige zusammenkommen, die alle mit Gott nicht in Ordnung sind, dann siehst du von der Salbung gar nichts. Das ist aus. Dann merkst du nichts davon. Obwohl, erlöst du das. Das ist ein Drama. Hebräer 2, 9, hier ist nochmal wichtig. Das heißt vom Herr Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel und wegen des Todes Leidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt worden ist. Er ist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und die Herrlichkeit der Gemeinde ist der Herr Jesus. Es muss klar sein, wenn eine Gemeinde nicht mehr fasziniert die Person Jesu sieht, sei kostbares und teures Blut, sei vollkommenes Opfer, sei Erlösertätigkeit, dann kannst du sie schon weglegen, geistlich. Nein, schon der Leuchter der Gemeinde am Umstürzen, wenn es die Gemeinde nicht mehr sieht. Man muss aufpassen. Die Herrlichkeit Jesu Christi, das ist das, was Gott will. 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Also nochmal, im Himmel ist dann der Normalzustand, was wir vorher gelesen haben. Aber hier beginnt es vorher. 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Darf ich mal böse werden? Also nicht böse, im bösen Sinne, sondern einfach direkt. Wenn ich jetzt zum Gläubigen hingehe und ihm sage, komm her, gucke ihm in die Augen und sage, wie, wann, wo hast du die Herrlichkeit Jesu erlangt? Überleg dir mal, was dann für Antwort kommt. Ihr müsst nur überlegen, was er selber antworten würde. Man ist überrascht von dem Gedanke. Ja,
wie ich Herrlichkeit, wann, wo. Man merkt, der Gläubige setzt sich ja mit dem nicht auseinander. Und das ist eben das, man liest die Bibel, wie man programmiert ist, was man seine Vorstellungen so entwickelt hat im Laufe der Jahre, so liest man die Bibel. Anstatt dass man stoppt und sagt, ja, was steht hier wirklich? Hier steht, Gott hat uns auch unter anderem erlöst mit dem Ziel, dass wir die Herrlichkeit haben, dass sie da ist, als Realität.
1. Thessalonicher 2,12.
Dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Das heißt, auch die Berufung letztendlich war zur Herrlichkeit. Und zum Reich zu gehören, zum Leib zu gehören, heißt zu der Herrlichkeit zu gehören. Und wisst ihr, wer das mit dem Besten beurteilen kann? Sei ich ganz ehrlich. Die Welt. Ich gebe relativ viel drüber, nicht wenn sie hetzt, sondern wenn normale denkende Menschen, die jetzt keine Hass auf die Gemeinde haben, wenn die manchmal die Gemeinde beurteilen, muss ich mich wegdrehen und sage, die Kinder dieser Welt sind schlauer wie die Kinder des Reiches Gottes. Oft ist die Beurteilung treffend, die trifft den Nagel oft auf den Kopf. So wie sie Menschen beurteilen, so wie sie Gemeinde beurteilen, oft trifft es den Nagel auf den Kopf. Weil die Welt oft unvoreingenommen sieht, was wir schon lange nicht mehr sehen. Aber etwas ist auch klar, sie sieht auch die Herrlichkeit. Das ist Tatsache, habe ich immer wieder erlebt. Aber die Welt sieht, da ist was. Da ist was. Sie spürt es. Kolosser 3, 4. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das wird passieren im Neuen Jerusalem, in unserem Text. Aber es wird schon passieren, wenn Christus heute in meinem Leben offenbar wird, dann werde ich es ausstrahlen. Dann wird diese Offenbarung der Herrlichkeit nach draußen gehen. Dann werden die Menschen es sehen. Kolosser 1, 12. Ihr merkt, ich nähere mich von den katholischen Apostel immer mehr an Paulus. Also katholisch heißt allgemein, dass niemand was Falsches denkt. Wir sind alle katholisch, allgemein gläubig, aber nicht römisch, sondern bloß allgemein. 1,12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Das heißt, wir sind tüchtig. Wir haben ein gewisses Recht, hier dazuzugehören. Zu dieser Gemeinde. Das Erbe hat uns das gegeben. Epheser 3, Vers 16. Dort heißt es, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und dann sagt er, und dann bricht es durch. Dann seid ihr in Liebe gewurzelt, gegründet. Dann seid ihr fähig zu begreifen, was die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe sei. Dann erkennt ihr die Liebe Jesu Christi, die letztendlich jede Erkenntnis, wirklich eher Wissen, übertrifft. Und dann werdet ihr erfüllt bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das, was Gott tut. Und jetzt müsst ihr es immer vergleichen mit dem, was sich abspielt. Also Nietzsche hat ja gesagt, die Gläubigen, also er würde ihnen eher glauben, dass sie erlöst sind, wenn sie erlöster aussehen würden. Amen. Nietzsche hat fast bloß Unsinn erzählt, aber manchmal an dem Punkt gebe ich ihm recht. Ich denke, es war Nietzsche, ich weiß nicht. Ich glaube, es war Nietzsche. Auf jeden Fall, die Gläubiger müssten diese Erlösung durch die Herrlichkeit Gottes nach außen strahlen. Das ist unser Auftrag. Gott will das. Und ich denke, hier haben wir ein reiches Betätigungsfeld, wo wir lernen können, und zwar, wo wir noch viel lernen können, noch viel lernen müssen, wie wir vorgehen müssen. Jetzt beginnt es aber. Und zwar, jetzt kommt ein ganz, ganz entscheidender Gedanke. Wir können natürlich vollkommen einfach lesen, im Neuen Jerusalem ist die Herrlichkeit Gottes. Aber diese Stadt ist heute schon da. Wir sind ihre Vorstufe. Die Stadt, ich bin ein Teil, ich bin ein Stein von der Stadt. Wenn du wiedergeboren bist, bist du ein Stein dieser Stadt. Ist überhaupt keine Frage. 1. Petrus 2, Abvers 4. Du bist ein Stein. Du bist in einem Geist zu einem Leib getauft, du gehörst dazu. Und jetzt sagt Paulus etwas, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Satz, Epheser 1,17. Er sagt hier, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, da steht Apokalypse, Hüllenhinwegnahme, gäbe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und das ist die Aufzählung aller Worte, die ich kenne im griechischen Neuen Testament, über Stärke. Da ist Kratos drin, Stabilität, da ist alles drin, da ist, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und was sagt er hier? Ganz einfach. Er sagt, zuerst hat es der Gläubige nötig, dass er durch den Heiligen Geist zuerst erleuchtet wird, was überhaupt in ihm ist, dass die Herrlichkeit da ist. Er muss zuerst einmal erleuchtet werden. Das heißt, das Elend ist, dass der Gläubige dahin vegetiert. Habt ihr Bunyan gelesen, Pilgerreise zur seligen Ewigkeit? Eine herrliche Szene. Der läuft rum und guckt dauernd auf den Boden. Boden, 1. Mose 3, Vers 17, verflucht um des Sündenfalls willen. Er guckt dauernd auf den Dreck, er guckt auf den Boden, guckt nach unten. Und über ihm steht ein Engel und hält die Krone über ihm. Und er sieht einfach nicht die Herrlichkeit. Er sieht einfach nicht die Krone, die für ihn bereit ist. Er sieht immer bloß den Dreck. Er sieht immer bloß Elend. Er sieht immer bloß den Boden. Und so gibt es Gläubige, die sehen immer nur den Fehler, immer nur das Elend, immer nur, was nichts ist. Aber sie sehen nicht die Herrlichkeit. Da fängt es an. Sobald ich einmal, als ich begriffen habe, es war für mich eine Revolution. Absolute Revolution. Als ich begriffen hatte, dass seit der Wiedergeburt alles in mir ist, alles, alle Geistesgaben, die Gott mir geben wollte, das sind teilweise noch, wenn ich zum Beispiel einen Ditsch tritt dort, das kann passieren, dem dann zum Beispiel ordiniert wird, Hände aufgelegt werden, dass sie dann ausgelöst werden. Das ist was ganz anderes. Aber das alles, was Gott will, alles, was Gott mir geben wollte, ist da. Diese Herrlichkeit ist da. Ich kann vollständig Gott dienen und ich kann so dienen, dass die draußen merken, dass ich Herrlichkeit habe. Ist alles da. Das war eine Revolution. Als mir klar wurde, ist alles da. Es liegt nur an mir. Die Auslösung. Epheser 1,6. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Zum Lob der Herrlichkeit. Wisst ihr, wie das Lied entstanden ist? Das wird allein Herrlichkeit sein. Das war ein alter Gläubiger. Und als der Chas Gabriel das geschrieben hat, hat er gesagt, ich muss einfach den Mensch denken. Und der Mensch, der war so, wenn du mit ihm über Erlösung geredet hast, und vor allem, wenn du über das, was wir jetzt vorhin in der Offenbarung gelesen haben, über den Himmel geredet hast, dann wurde der Mann, kam in eine ehrfurchtsvolle Stimmung, und das fehlt uns heute. Er kam in eine ehrfurchtsvolle Stimmung und sagte dann, das wird Herrlichkeit sein. Und der Charles Gabriel, der das Lied geschrieben hat, hat gesagt, es hat ihn erschüttert, wie dieser Mann, wie der fasziniert war von der Herrlichkeit Gottes. Und das sagt doch die Bibel, zum Lob seiner Herrlichkeit. Kennt ihr Gläubige, die fasziniert sind von der Herrlichkeit? Kennt ihr Gläubige, die im Gebet Lob und Dank darbringen für die Herrlichkeit? Der Mann weiß, wie weit wir schon weg sind. Wir sind schon ganz weit weg. Der Teufel lässt die Gemeinde immer weiter abdriften in der Dreck dieser Endzeit. Anstelle, dass sie beginnt, ihre Augen zu erheben und diese Herrlichkeit Gottes sieht, die jetzt schon da ist. 2. Korinther 4, 4 bis 6, das kann nichts anderes sein. Die Bibel sagt hier, ich lese ab dem Mittelteil, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Geschwister, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Sobald du das Angesicht Jesu Christi in der Tiefe begreifst, bricht die Herrlichkeit durch. Das Problem ist, die Gläubige selbst nicht. Das wird auch nicht verkündigt.
Man muss das sagen, es ist da, es ist Realität, es ist alles da. Und Gott will, dass es sichtbar wird, dass es Realität wird, dass es im Gebet, dass es gelobt wird. Und die Herrlichkeit ist im Angesicht Jesu Christi. Die ganze Herrlichkeit Gottes ist im Angesicht Jesu. Und wenn du Jesus Christus wahrhaft ins Angesicht sehen kannst, im Geist, dann bricht die Herrlichkeit durch. Wisst ihr, was wir haben? In Hülle und Fülle. In Hülle und Fülle. Wird mir immer klarer. Religion. Billige, halbkatholische Religion. Frömmelei, Bigotterie ohne Ende, Kiste weiß. Aber was wir nicht haben, ist Herrlichkeit, wahre Herrlichkeit. Wisst ihr, und wenn man sagt, guck, dort wird eine herrliche Stadt sein, dann ist doch schön, wenn die Leute sagen, ja, wird die Stadt so sein, was du da, was dich jetzt schon hier umtreibt, und du kannst sagen, ah, Mensch, das ist doch herrlich. Das ist schon herrlich. Wenn du sagst, ja, das ist es. Guck das, was mich an Rand der Faszination, was ein Rand, bei weitem in die Faszination hineintreibt, von der Herrlichkeit Jesu Christi, das wird im Himmel der Normalzustand sein. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Wisst ihr, wenn du dann siehst, heute die Theologe, die macht es ganz anders. Im Spiegel, der sowieso gottlos ist bis zum Geht nicht mehr, man hat ja gewusst, was ein Augstein noch zu Lebzeit vor vielleicht 20 Jahren über Jesus geschrieben hat. Der falsche Jesus, da kommen dann Artikel und dann fangen die Theologen, sind teilweise meine Freunde, darum darf ich nichts dagegen sagen, aber ich sage es trotzdem, dann schießen sie einfach, dann versuchen sie, den Spiegel zurückzudringen. Dann muss ich sagen, was juckt uns der Spiegel? Das ist ein gottloses Blatt, wir haben keine Ahnung. Das sind arme Erdewürmer, die im Dreck und im Elend dieser Niedrigkeit der Sünde sich bewegen. Aber wir haben die Herrlichkeit. Da bin ich Anhänger von Macintosh. Ich hatte auch mal einen Stift, der Theologie studiert hat, evangelische Theologie, und der hat mit mir immer gestritten, hat mir erzählt von den 7, das vergesse ich nie, von den 7 Ausgrabungen von Jericho. Und das hat ihn immer umgetrieben. Und genau in der Zeit kam mir das Buch in die Finger von Macintosh, die 5 Bücher Mose, und der schreibt vorne im Deckblatt, ich hab nichts angestrichen in dem Buch wie diesen Vers. Und dann sagt er, wenn du auf Menschen triffst, die letztendlich die Bibel und die Offenbarung Gottes anzweifeln. Und sie beginnen dir mit der Archäologie zu kommen. Sagt er, und das ist herrlich, was er sagt. Er sagt, lass sie graben. Er denkt, das ist doch großzügig, lass sie graben. Er sagt, den stört es gar nicht, dass sie graben. Er sagt, egal was sie ausbuddelt, egal was sie graben, wie liest ein Gläubiger die Bibel, egal was die Wissenschaft sagt. Er liest, glaubt und betet an. Und wo ich das gelesen hatte, war es mir egal, ob es 7 Ausgrabungen von Jericho gibt, oder 70, oder 700, oder 7000, interessiert mich nicht mehr. Für mich könnte Jericho zuschütten oder ausgraben, interessiert mich nicht mehr. Ihr begreift die Herrlichkeit. Er liest, glaubt und betet an. Das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen diese Herrlichkeit Gottes. 2. Korinther 3, Vers 18, jetzt sagt die Bibel, es kommt darauf an, mit was du dich beschäftigst. Wir aber alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht. Und wie ist man mit unverhülltem Angesicht? Ist klar, was das ist? Unverhülltes Angesicht ist genau das Gegenteil von Kain. Bei Kain heißt es, als er in Sünde war, er senkte sein Angesicht. Das ist typisch. Sünde. Und unverhülltes Angesicht heißt, ich kann Gott ins Angesicht sehen. Ich bin in Ordnung mit Gott und Menschen. Sobald das unverhüllte Angesicht da ist, heißt es, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, ihn betrachtet, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn jemand ehrlichen Herzens beginnt, die Person Jesu zu verstehen, in der Tiefe seiner Erlöser zu betrachten, sagt die Bibel, verspricht sie hier, dass dann der Heilige Geist mich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt. Also ich sage es ganz ehrlich. Mich ärgert es, dass ich nicht mehr finde, aber wenn ich die Bibel lese, du findest auf jeder Seite Jesus, wenn du willst. Du brauchst bloß geöffnete Augen. Du kannst die Herrlichkeit Gottes an jeder Ecke sehen, wenn du willst. 2. Korinther 3, 9, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Denn wenn der Dienst, da steht im griechischen Wort Diakonie, Dienst, Diakonie, meint nicht, was wir meinen. Nur der soziale Dienst, sondern die Bibel redet sogar von der Diakonie der Wortverkündigung. Also Diakonie ist ein allumfassendes Wort für Dienst. Denn wenn der Dienst der Verdammnis, das war Altes Testament, wenn das mosaische Gesetz praktisch die Verdammnis bringt, das Gerichtsurteil, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Die Pfingstler haben mir mal erzählt, als sie gebetet hätte, ist ja Feuerflämmlein auf dem Dachfirst gesehen wie in Jerusalem. Aber ich denke, ihr seid arme Kerle. Er hat gesagt, ich habe kein Feuerflämmlein, sondern die ganze Herrlichkeit Gottes ist da. Und jetzt sagt die Bibel, der neutestamentliche Dienst ist überfließender Verherrlichkeit wie die Schechina auf der Stiftshütte. Und jetzt ein Gläubiger zu mir sagt, ja, wo ist sie denn? Und dann muss ich sagen, genau, über das reden wir, wo ist sie? Und dann muss man die Gegenfrage stellen, wo ist sie denn bei dir? Weil wenn du die Herrlichkeit hast und ich habe die Herrlichkeit und der neben uns hat die Herrlichkeit und die Schwester daneben hat die Herrlichkeit und alle bringen die ihre Herrlichkeit mit, dann wird die Gemeinde vor Herrlichkeit überfließen. Dann hast du etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann hast du das neue Jerusalem bereits hier. Dass das nochmal im tausendjährigen Reich gegenwärtig wird, ich habe es hier aufgeschrieben, und dann im Himmel endgültig mündet, das ist keine Frage. Aber mir ist wichtig, was ist heute? Heute schon kann ich das, was hier bei uns in der Offenbarung steht, kann ich schon realisieren. Wir gehen zu Vers 12. Sie hat eine große und hohe Entschuldigung, und ihr Licht glänzt gleich dem köstlichen Edelstein wie ein kristallglaser, klarer Jaspis. Lichtglanz, das Licht dieser Welt, der Herr Jesus ist da. Jaspis stelle ich einmal zurück. Jaspis war unter anderem auf dem Brustschildlein des Hohepriesters. Und zwar, wir kommen ja dazu, dass man die Edelsteine studiert, so Gott will. Also von der stelle ich einmal den Jaspis zurück. Und jetzt sagt Bibel als nächstes, jetzt kommen Szenen der Herrlichkeit. Sie sagt hier in Vers 12, sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne oder Kinder Israels. Wir haben es vorher gelesen in dem Hesekiel, dass diese Stadt auf dem Berge liegt. Gehen wir wieder rein ins Neue Jerusalem. Das ist ja die Beschreibung. Und wenn wir jetzt in Jesaja 40, Vers 5 geht, halt, Hesekiel 40, Vers 5. Entschuldigung, Hesekiel 40, Vers 5. Dann sehen wir hier etwas, was auch bereits diese Stadt praktisch in der Schattenbildlichkeit ist, ein Schatten, was sie hat. Und siehe, es war eine Mauer außen um das Haus des Tempels herum. Das heißt, Gott stellt die Stadt immer dar als praktisch eine umgrenzte Stadt, die eine Mauer hatte. Und zu dieser Herrlichkeit gehört, dass man letztendlich diese Stadt auch schützt vor den ungeistlichen und unheiligen Dingen. In dieser Stadt hat Dreck und Sünde und das kein Platz. Das ist auch der Grund, warum 2. Korinther 6 von der Absonderung spricht. Ich lese uns nochmal 2. Korinther 6, Vers 14 bis 7,1. Zieht nicht in einem fremden Joch mit einem Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Ich will euch aufnehmen und ich will euch Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Da steht nicht Heiligung, da steht Heiligkeit. Und zwar aus einem ganz einfacher Grund, ist ganz klar, in dem Moment, wie ich gereinigt bin, ist die Heiligkeit da. Heiligung ist ein Prozess und Heiligkeit ist der momentane Zustand. Also sagt die Bibel, soll die Gemeinde sich absondern. 1. Korinther 5, dort heißt es, tu den Sauerteig, tu das Böse aus deiner Mitte hinaus. Das heißt, sie soll innerlich und äußerlich abgesondert sein. Das ist auch der Grund, warum die Arche Noah, die ihr Bild ist, für die Gemeinde Jesu innen und außen mit Pech praktisch verschmiert und verpicht war. Dass nämlich nichts reinkommt, weder von außen noch von innen. Dass sie vollkommen abgeschirmt ist. Und da kommt der ganz entscheidende Punkt. Sobald die Gemeinde die Absonderung aufgibt, hört sie auf, die Herrlichkeit Gottes zu beherbergen. Ihr könnt es lesen, wenn ihr Hohelied 4 und 5 lest, dann seht ihr, der Gatter Gottes, der hat die Mauer. Und in dem Moment, wie die Mauer um den Gatter war, sind die Winde Gottes, der Heilige Geist, durchgeweht und haben Frucht gebracht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, die Gemeinde muss eine bestimmte Form der Absonderung wählen, dass sie überhaupt Gott in der Tiefe dienen kann. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen hier sehr, Absonderung ist der absolute Wille Gottes. Und diese statische Mauer. Da muss man Trennungen herbeiführen. Trennungen mit Menschen, Trennungen mit Dingen, Trennungen mit Sachen, Trennungen mit Sündhaften, mit allem Möglichen. Aber jetzt möchte ich betonen, nicht alles, was die fromme Welt letztendlich verwirft, ist nur wegen dem richtig. So, müssen wir gucken, was Gott sagt. Ich gebe nichts drauf, was die Fromme sagt, sondern was Gott sagt. Wir müssen immer der Bibel nachgucken, ob das wirklich der Wille Gottes ist. Aber hier sagt sie ganz klar, Absonderung, Trennung. Das nächste, was hier ist, außer dieser Trennung heißt es hier, diese Stadt hat 12 Tore. Und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die 12 Stämme der Kinder Israels. Ich habe jetzt hier nochmal zur Wiederholung. Ich hätte jetzt auch hier die 12 Stämme Israels hinschreiben können, hätte die 12 Stämme Israels übersetzen können. Haben wir ja gemacht im Richter und im Josua, dass wir die 12 Stämme Israels übersetzen. Da haben wir ja gesehen, dass jeder Stamm Israel eine bestimmte Gruppe von Gläubigen symbolisiert. Nicht genauso sagen, über diese Gruppe kommt man in den Himmel rein. Aber ich habe es hier nochmal aufgelistet, ganz einfach. Und zwar, mir ist ganz wichtig, es gibt Tore zum neuen Jerusalem, auch heute. Es gibt Tore, wo wir heute reingehen können. Die Bibel sagt 12, ist eine Vollzahl. Es gibt Tore, wo wir reingehen können. Das, was eigentlich klar ist, dort, wo man durch eine Tür reingeht, kann man in der Regel auch durch eine Tür wieder rausgehen. Das heißt, die Stellung in Christus wurde in der Regel über diese Dinge verlassen oder gehalten. Das heißt, an diesen Dingen scheitert die Gläubige oder haben sie Sieg. Zum Beispiel, das Erste, ich habe jetzt hier Nehemia 3 als Muster genommen. Wenn man zum Beispiel das einmal anguckt, da ist ein Tor, ist Schaftor. Du kannst in Ruhe nachlesen, ich möchte es nur kurz anreißen. Am Opfer Jesu scheidet sich die Geister. Wenn ein Gläubiger das Opfer nicht begreift und dauernd in seiner katholischen Denkweise Werke bringen will, dann macht er einen Teil seiner Stellung in Christo kaputt, indem er sie einfach verschenkt und dann kann er an sich selber verzweifeln. Wisst ihr, wenn mir Gläubige so einen Unsinn erzählen, wie dass sie aus Liebe jetzt mosaische Gesetze halten, dann muss ich sagen, wie kannst du mir sowas erzählen? Das ist gut gemeint, aber falsch. Sondern man muss das Opfer im Mittelpunkt haben, alles von der Gnade und alles von Jesu Blut erwarten. Und an der Sache kann man in die Stellung in Christo reingehen, aber auch rausfallen. Das nächste ist Fischtor. Der Jesus zeigt ganz klar, dass er die Speise ist. Er hat die Leute immer gespeist mit Brot und Fisch. Er sagt, er ist Brot des Lebens, er ist der die Speise gibt. Wenn wir unsere innere Ruhe, unsere innere Befriedigung, unser Herz mit was anderes zur Ruhe bringen, wie mit dem Herr Jesus und seinem Opfer und mit der Heiligen Schrift, mit dem, was Gott gegeben hat, dann wird es darüber entscheiden, ob ich in der Stellung in Christo schön bleibe oder ich rausfliege. Auch an der Sache kann ich rausgehen. Der Gläubige neigt absolut dazu, dass er Ersatzbefriedigungen sucht und dann geht er raus. Und die Bibel sagt hier, das neue Jerusalem hat Tore. Du kannst rein, du kannst rausgehen. Das alte Tor, das ist das, wo die Bibel sagt, 1. Mose 26, ich will die Dinge, die Brunnen, so benennen, wie sie meine Väter benannt haben. Darum sage ich immer, waren unsere Väter mal, die Sünde Sünde genannt haben, die Heiligung Heiligung genannt haben, die Hingabe Hingabe genannt haben, wir nennen es nicht mehr so. Also einfach gleiche Linie. Wisst ihr, wenn der Gesetzgeber zum Beispiel sagt, wenn zwei zusammenleben, die nicht verheiratet sind, dann ist das nicht mehr strafbar. Also, du darfst die nicht diskriminieren. Aber laut Bibel ist es Hurerei. Das müssen wir einfach sehen. Und unsere Väter haben es Hurerei genannt, dann müssen wir es auch Hurerei nennen. Wenn der Gesetzgeber das nicht mehr sieht, ist was ganz anderes. Aber die Gemeinde ist nicht abhängig vom Gesetzgeber, sondern für uns gilt, was in der Bibel steht. Und die Beurteilung der Bibel ist entscheidend, nicht das, was der Gesetzgeber macht. Wir ordnen uns dem Gesetzgeber unter, aber in der geistlichen Beurteilung gehen wir nach der Schrift und nicht nach diesen Dingen. Und da muss man ganz nüchtern sehen. Wir müssen so, wie die Schrift alles darstellt, wie es unsere Väter genannt haben, das alte Tor, so müssen wir es nennen. Wenn man hier versagt, dann geht man aus dem Neuen Jerusalem raus. Man kann hier aber auch Buße tun und dann in die Stellung in Christo erst richtig reingehe. Das nächste ist Taltor, durch Leiden. Im Leiden entscheidet sich oft. Entweder wird durch Leiden ein Mensch näher zu mir Jesus gebracht oder weggebracht. Das ist genauso ein Tor, wo man rein oder rausgehen kann aus der Stellung in Christo. Das nächste ist Mischtor, Reinigung. An dem Punkt, ob ein Gläubiger sich tiefgründig reinigen lässt durch Jesu Blut und mit der Sünde bricht, entscheidet sich sehr viel im geistlichen Leben. Und an der Stelle, da entscheidet sich wirklich, ob man raus oder reingeht. Und es sind schon viele Gläubige, wegen Glitzekleinigkeiten, wo sie nicht bereit waren, aufzugeben oder Buße zu tun, rausgegangen. Und gescheitert, jämmerlich, wegen Kleinigkeiten. Das sind gar keine großen Dinge, sondern Kleinigkeiten. Das nächste Tor, was hier in Nehemia beschrieben wurde, ist das Brunnentor. Das heißt, ich muss lernen, mein Lebensdurst durch und mein geistlicher Durst letztendlich durch Jesus Christus, wie es in Johannes 7, 37 steht, zu stillen, dass er mein Durst stillt, durch den Heiligen Geist. An dem Punkt entscheidet sich es auch. Wisst ihr was vor allem alte Gläubige, ich sage es einfach mal, ich erzähle mich auch langsam zu den Älteren, habe ich immer wieder erlebt, wenn die Gläubigen letztendlich, wenn sie nicht zufrieden sind durch Jesu Opfer, wisst ihr, was sie dann bringen? Dann bringen sie ein Hobby. Ich habe ganze Ordner daheim mit lauter Hobbys von Gläubigen. Wunderbar ist alles, sieht schön aus. Das bringt nichts, das ist Strohgedresche, geistlich. Dann geht man in die Hobbys. Wenn man geistlich nichts mehr zu sagen hat, keine Vollmacht, keine Substanz, ist nichts mehr da, dann geht man ins Hobby. Dann bringt man irgendeine Spinnerei. Ich habe dann Dinge, wo Gläubige aus Sternerkonstellation schon die Erlösung vorhersehen konnte. Ich sage, was soll der Unsinn? Wenn man sich dann um alles Mögliche streitet, dann ist plötzlich wichtig, ob die Juden schon einen Steinbruch haben, wo sie Steine für den Tempel brechen. Das ist mir egal, weil ich bin ein lebendiger Stein, ich muss mich um meinen Stein kümmern, nicht ob die in Israel Steine brechen. Bis dann kommen Hobbys, Spinnereien. Das nächste ist Wassertor, genau das gleiche wie das Brunnentor, da geht es um Durst. Und dann das Rosttor, das ist ein ganz entscheidendes Tor. Und zwar dort geht man auch raus und rein. Ob man die Kraft Gottes begreift, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wieso man Kraft hat. Kraft im Alltag, Kraft zum Sieg. Das östliche Tor, im Osten geht die Sonne auf, das Wasser kam im Hesekiel-Tempel vor Osten. Im Osten, wo die Sonne aufgeht, ist die Sonne der Gerechtigkeit Jesus Christus. Das heißt, das östliche Tor, je nachdem, ob ich auf ihn ausgerichtet bin oder nicht ausgerichtet bin, werde ich in der Stellung in Christo im Neuen Jerusalem im Tor drinbleiben oder rausgehen. Es wird sich immer entscheiden. Das Wachtor, der Jesus sagt selber, wachet und betet. Wie oft sagt der Paulus, habe Acht auf dich selbst. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Dann wird es funktionieren. Und dann Schaftor, das ist nämlich interessant. Wisst ihr, es beginnt mit dem Schaftor in Nehemia und es hört mit dem Schaftor auf. Ganz einfach. Alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Letztendlich entscheidet sich alles an der Person Jesu. Und dieses Neue Jerusalem hat Tore. Das heißt, sagt mir heute, wenn ich jetzt in der Vorstufe von diesem Neue Jerusalem bin, die Tore dort sind nicht mehr gefährlich. Aber die Tore heute sind gefährlich. Weil ich kann raus oder reingehen. Ich kann hier scheitern. Was dann interessant ist, es hat hier Engel. Wir wissen ja aus Gesendschreiben, dass für jeden dieser Gemeindetypen Engel ein Bote und Verantwortlicher war. Engel ist leider von Luther her übersetzt worden, das Wort heißt Engelus. Und das ist eingedeutscht. Okay, wir haben das Problem, dass wir aus dem Katholischen raus unter Engel ein Putti verstehen. Also gleichstiges Männlein mit einem Flügel. Aber Engelus ist ein Bote gewesen. Es muss kein Engel im engeren Sinne gewesen sein. Können, da sagt er einfach, es hat schon verantwortlich auf Deutsch. Das heißt, in der Gemeinde Jesu gilt Hierarchie. Und was ganz wichtig ist, die 12 Stämme der Söhne oder Kinder Israels. Und ich denke, da müssen wir etwas sehen. Römer 9, Vers 4. Für mich eine ganz wichtige Bibelstelle, die das Verständnis des ganzen Neuen Testamentes steuert. Die Israeliten sind, denen die Sohnschaft, die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören.
und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Das heißt, wir müssen einfach sehen, alles gehört ursprünglich Israel. Israel zuerst. Es war alles für Israel. Wir Heide sind bloß eingepropft. Wir sind praktisch als Gemeinde hereingekommen. Es war ein Geheimnis, dass Israel das mit den Heiden teilen muss. Aber es kommt vor Israel. Und so muss man auch geistlich die Bibel lesen. Wir haben das Erbe angetreten, solange Israel auf dem Abstellgleis ist. Die irdischen Verheißungen gehören alle Israel. Die anderen Verheißungen gehören der Gemeinde. Und am Schluss löst Gott für Israel die irdische Verheißung ein. Dann richtet er das tausendjährige Reich auf. Die vierte Erscheinungsform des Reiches Gottes. Dann löst er Abraham praktisch die Versprecher ein, dass er mit ihm hier dieses Reich auf Erden aufrichtet. In diesem Land. Vers 13, sie kommen aus jeder Himmelsrichtung. Osten, drei Tore, Norden, drei Tore, Süden und Westen, drei Tore. Und zwar, ich möchte dazu lesen, Hebräer 11, Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das heißt, Gott selber hat die Stadt gebaut mit ihren Grundfesten. Gott selber hat die Tore bestimmt. Das heißt, er ist der Architekt, er war der Erbauer. Er hat nicht nur die Feste geschaffen, also das Fundament, hat die ganze Mauer gebaut, hat die Tore bestimmt und die geht nach alle Himmelsrichtungen. Und wenn er jetzt die Parallelstelle dazu liest, hier aus jeder Richtung, das heißt, geistlich gesehen, es gibt kein Menschen, das ist auch das, wo ich diese Lehre von der doppelten Prädestination absolut in Frage stelle. Das ist für mich eine unmoralische Lehre, Gott in die Schuhe zu schieben, wenn sich jemand bekehrt oder nicht bekehrt. Das heißt, es kann von jeder Richtung jeder kommen. Die Tore sind nach allen vier Seiten offen. Es kann der Fromme sich bekehren. Guckt bei der Taufe, was war das für eine Truppe? Wenn ihr es einmal anguckt, was waren das für Leute? Wir hatten fromme Kinder dabei, aus frommen Elternhäusern. Wir hatten Menschen aus der größten Sünde, aus der Gottlosigkeit. Das heißt, das neue Jerusalem hat Tore nach allen Seiten offen. Gott hat die Mauern, die Grundfeste so gesetzt und die Tore so, dass jeder kommen kann. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens und solche Türen sind offen. Wer will? Das heißt, Gott hat hier etwas Herrliches geschaffen. Das ist für uns heute auch schon wichtig. In der Vorstufe, dass man den Menschen sagt, sie können nicht kommen. Und jetzt kommen die Grundsteine. Und die Grundsteine sind 12 Grundsteine. Das sind die Steine der Apostel. Und aus dem Grund kann Neu-Jerusalem nicht Israel sein, weil die 12 Apostel nicht die Grundsteine sind für Israel, sondern die 12 Apostel sind letztendlich die Grundsteine, wir lesen es gleich, für die Gemeinde Jesu. Aber zuerst Hesekiel 43, Vers 16. Wieder ein Bild dieses neue Jerusalems. Hier sieht man den Altar Golgatha. Und der Gottesherd ist 12 Ellen lang, 12 Ellen breit, seine vier Seiten bilden ein Quadrat. Genau so, hier, das 12, diese Vollzahl prägt das ganze Handeln Gottes quer durch, diese 12 Grundsteine. Das heißt, Gott hat hier etwas geschaffen und es wird uns in Epheser 2, Vers 20 beschrieben. Und zwar hier heißt es, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist. In ihm, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, zu einer Behausung oder Wohnung Gottes im Geist. Und hier sagt die Bibel einfach, die Grundlage, Apostel und Propheten, und hier wird nochmal betont, die wahre Grundlage waren die Apostel. Jetzt kann man nicht so tun, als wäre zum Beispiel irgendjemand in der Kirchengeschichte nach diesen 12 Aposteln des Lammes einfach letztendlich ein gleichwertiger Apostel. Das Wort Apostolos bedeutet ein Gesandter, ein Bote. Das ist leider auch von Luther eingedeutscht. Das heißt, es gibt außer den 12 Aposteln des Lammes natürlich Gesandte. Hudson Taylor war, wenn man es so nimmt, wenn man das Wort jetzt wörtlich übersetzt, ein Apostel für die Chinesen. Aber war kein Apostel des Lammes. Das ist ein Unterschied zwischen dem Apostel des Lammes und dem Apostel als normaler Gesandter. Und hier haben wir jetzt einfach eine Tatsache. Er sagt hier, auf diesen Apostel ruht das Ganze. Also hat jetzt eine besondere Aufgabe. Und aus dem Grund ist das auch richtig, zum Beispiel die Apostelzeit heute mit der Endzeit zu unterscheiden. Weil die Apostelzeit war eine besondere Zeit, da haben wir das Fundament gelegt. Und die Bibel betont es immer wieder. Hier, das ist das Fundament. Aber die Apostel selber sitzen auch nur
auf ein anderes Fundament. 1. Korinther 3, Vers 11. Das heißt, und da scheitert da die Sekte der Neuapostel dran. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das heißt, der Jesus ist das wahre Fundament. Und danach hat er durch die Apostel die Gemeinde aufgebaut. Insbesondere die Gemeinde aus den Heiden durch den Apostel Paulus. Und das war die Grundlage, wo diese Gemeinde draufgebaut wurde. Und jetzt kommen wir zur heutigen Zeit. So wird sie im Himmel dargestellt, so ist sie auch heute. Wir müssen einfach die Rolle der Apostel verstehen, von der Bibel her. Und dann kommen Leute halt und sagen, ich bin ein Apostel, und ich sage, Entschuldigung. Sag mal so Leute wie der Smith Wigglesworth, der ein schwärmerischer Gläubiger war, er ist ein Apostel des Glaubens. Da muss ich sagen, was soll das? Das ist Unsinn. Sondern wir haben die 12 Apostel des Lammes, wir haben normale Gesandte, die Gott dann im Sinn eines untergeordneten Apostels sendet, für bestimmte Völker gibt und sein Werk tut. Aber wir sind aufgebaut auf der Grundlage dieser Apostel. Dann kommen die Propheten und dann kommt Stein auf Stein. Dann kommen wir alle miteinander und am Schluss setzt der Herr Jesus durch seine Wiederkunft der Eckstein. Dann ist die Gemeinde beieinander. Aber das muss auch klar sein heute, dass man das versteht und das Fundament, wo alles drauf ruht, ist der Herr Jesus. Der Anfang und das Ende, Alpha und Omega, erster, letzter Buchstabe des griechischen Alphabetes. Das heißt, es muss sich alles um ihn drehen. Schon Luther hat gesagt, wenn es nur Christum treibt, so sehe ich es auch. Und so beurteile ich Gemeinde. Wenn ich in die Gemeinde komme, dann gucke ich, natürlich gucke ich, ob der, wo Predigt Vollmacht hat. Das ist mir auch mal wichtig. Aber was mir ganz wichtig ist, ob Christus getrieben wird. Ist es alles von ihm, durch ihn, zu ihm? Geht alles auf den Herr Jesus? Ist alles christozentrisch? So ist diese letztendlich diese herrliche Stadt, dieses neue Jerusalem gebaut. Und so muss es heute für uns gebaut werden. Wenn man dann weitergeht, Vers 15, dann heißt es, er misst diese Stadt mit Maror. Und die Stadt, die wird immer Meter gemessen. Ihr seht das in Offenbarung 11,1 und ihr seht das im Saharia. Und jetzt kommt für uns wieder was Wichtiges. Die wird dort gemessen, die wird aber einmal vorher schon gemessen in Offenbarung 11. Und dann wird ja, wie ihr wisst, der Vorhof hinausgeworfen. Und das muss uns klar sein. Wenn heute die siebte Posaune erschallt, wenn heute die Entrückung passiert, dann fliegt der Vorhof raus. Alles, was nicht echt ist, fliegt raus. Muss klar sein. Darum müssen wir äußerste Konzentration darauf verwenden, dass das, was bei uns passiert, echt ist. Wenn alles, was nicht echt ist, fliegt raus. Gott wird messen. Und dann im Himmel, wenn dann gemessen wird, dann ist eigentlich alles klar. In der Endphase dieser Stadt, dort sind die Maße klar. Dort ist alles geistlich dann sauber. Und ich möchte jetzt nochmal was zu dem Messe sagen, als kleiner Einschub, Hesekiel 43, Vers 10, wenn man sagt, wie kann man sich mit dem Maße abgeben? Wisst ihr, die Zahlen haben eine ungeheure Bedeutung in der Bibel, man braucht auch keinen Kult draus zu machen, aber wisst ihr, wenn ihr seht, 1 ist immer die Zahl der Untrennbarkeit und der Einheit Gottes, ein Gott, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Epheser 4. 2 ist immer die Zahl der Gemeinschaft und der Trennung. Ist immer so. Gemeinschaft sind immer 2, aber die Bibel redet bei 2 genauso von der Trennung. 3 ist immer das volle Wirken Gottes, dass Gott der Vater durch den Sohn vermittels des Heiligen Geistes, Geist, Seele, Leib angeht. 4 ist immer Vollzahl, darum gibt es 4 Evangelien, darum gibt es 4 Winde. 5 ist immer die Zahl der Gnade. Warum? Weil es die rechte Hand Gottes ist, die 5 Finger Gottes, die mich ergreifen in der Gnade. Und aus dem Grund hatte der David in seiner Schleuder 5 Steine. Wie viel hat er braucht? Plus 1. Also was lernt man da draus? Es ist Fülle da. Viel mehr, wie man braucht. 5 Steine hätte man, einen brauchen wir bloß, um den Goliath zu fällen. 6, die Zahl des Menschen. Darum hat diese ganze Goliath-Sippe zum Beispiel 6 Finger. Darum sind die Maße 6. Darum ist in der 6. Stunde die Finsternis letztendlich übers Kreuz gekommen. 6 ist die Zahl des gefallenen Menschen. 7 ist die Zahl Gottes. Aus dem Grund haben wir die 7 Gemeinde. Das ist immer die Zahl des Wirkens Gottes. 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Darum wurde das Kind am 8. Tag beschnitten. Übrigens medizinisch, an dem Tag blutet das Kind am wenigsten. Das ist brutal. Das ist medizinisch erwiesen. Da blutet das Kind am wenigsten, wenn es beschnitten wird. Das hat mich erschüttert, als es heißt von Johannes dem Täufer, seinem Vater, in der Evangelie, er gehörte zur Klasse Abias. Nein, ich denke, das sagt die Bibel nicht umsonst. Hab mal nachguckt, was ist Abias? Dort beginnt ja das Neue, die 8. Klasse, Neuschöpfung. Das heißt, da sieht man, 9, letztendlich, die 9 klassische Gabe, 9, das Wirken des Heiligen Geistes, 3 hoch 2. Die Vollwirksamkeit Gottes, die sich dann äußert, und dann kommt 10. Zusammengesetzte Zahl, die erste, 5 plus 5, Gnade und Verantwortung. Dann geht es weiter, 11, 5 plus 6. Wisst ihr, und ich mich bloß eins damit sage, alle diese Zahlen haben eine tiefe geistliche Bedeutung. Und wenn Gott sagt, messe, dann hat es eine Bedeutung. Wir müssen auch die Zahlen beachten, wir sollen keinen Kult draus machen. Wisst ihr, wenn die Teppiche der Stiftshütte mit 50 Klammern zusammengeklammert sind und 5 und 6 Teppiche zusammengeheftet gehören, dann habe ich 5, die Zahl der Gnade, plus 6 der Sünder und durch 50, Pentekoste auf Griechisch, das Wirken des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt, kommen sie zusammen und bildet die Gemeinde. Das heißt, es gibt absolut ein geistliches Messer der Gemeinde. Man müsse die Zahlen auch beachten. Möchte ich betonen. Kein Kult draus machen, aber wir müssen sie beachten. Wir sollen lernen, mit den Zahlen umzugehen. Möchte ich nur als kleiner Einschub dazu sagen. Weil, wenn man hier jetzt weitergeht, dann sagt die Bibel, es sind 12.000 Stadien. Also ein Mathematiker wird jetzt den Rauminhalt ausrechnen, das mache ich nicht. Diese 12.000 Stadien, das ist eine ganz einfache biblische Zahl. 12 ist eine Vollzahl, darum gibt es 12 Apostel, darum gibt es 12 Stämme Israels. Und 1.000 ist immer die Zahl des Segens Gottes. Das sieht man im Hesekiel 47, wo es immer 1.000 Ellen tiefer in das Säge hineingeht. 1.000. Darum hat der Herr 5.000 gespeist. 5 durch Gnade 1.000, die Fülle des Segens für diese Leute. Und hier sieht man einfach, dann ist 12.000 da, die Vollzahl des Segens. Das heißt, alles, was Gott uns geben wollte, was jetzt schon in unser Herzen da ist, wird dann im neuen Jerusalem, hier in der beschriebenen Stadt, der Normalzustand sein. Wenn man dann misst, dann ist alles in Fülle da. Sie bildet eine Viereck, ihre Länge ist so groß wie die Breite, das ist ja das, was man vorher auch gelesen hat, auch der Gottesherr, und das war alles so. Die Länge, die Breite, die Höhe sind alle gleich. Da steht bei dem Wort gleich, steht das Wort, wo auch für das gleichschenklige Dreieck verwendet wird. Das heißt, diese Stadt ist so ähnlich wie ein Würfel. Und wenn man sich das jetzt einmal anguckt, es wird eine Fülle von Säge da sein, unermesslichen Ausmaßes. Und jetzt misst er nochmals die Mauer. Und das ist jetzt hochinteressant. Er misst die Mauer, und zwar, er sagt, nach dem Maß eines Menschen, 12 mal 12, wieder eine Vollzahl. Jetzt kommen zwei Dinge, und ich denke, da muss man aufpassen. Sacharja 2, Vers 9. Erstens sagt der Herr hier, ausschattenbildliche Abhandlung, Sacharja 2, Vers 9, und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es her sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Jetzt sind wir wieder bei Herrlichkeit, jetzt schließt sich der Kreis. Er selber will diese feurige Mauer sein. Da ist eine Mauer. Er sagt, nach Menschenmaß, Gott, und zwar der Sohn Gottes, verlässt der Himmel, wird Mensch, nach Menschenmaß. Und das nächste, 1. Korinther 12, 13, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Die Mauer, die Stadt, alles besteht letztendlich aus Menschen. Das neue Jerusalem ist ein Gebilde von Menschen, von wiedergeborenen, erlösten Menschen. Und wenn ich jetzt hier rein sehe, und ich möchte hier jetzt nochmal abrunden, ich sehe jetzt im Himmel, so wird der Endzustand sein. Es wird etwas Herrliches sein, da wird kein Leid, kein Geschrei, keine Not sein, da wird Fülle sein, da wird Gott letztendlich diese ganze Fülle der Erlösung, alles was er geplant hat, wird er zur Vollwirksamkeit bringen, und es wird etwas Herrliches sein. Aber, ich möchte nochmal betonen, wir sind im Jahre 2003, und das, was dort der Normalzustand ist, ist jetzt schon wesensmäßig gerunzt. Wir müssen das jetzt schon ausleben. Wir müssen jetzt schon beginnen, genau das, was hier beschrieben wird, im Geiste zu erkennen, im Geiste auszuleben, um dann letztendlich etwas zu sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und alles, was diese Mauer ausmacht, letztendlich, was diese Stadt ausmacht, was diese Grundlage, diese Grundsteine, diese Tore, alles, was das hier ausmacht, ist etwas, was wir heute schon beachten müssen, was wir in unserem Herzen haben werden. Aber was mir ganz wichtig ist, er sagt hier, ich selber bin die feurige Mauer, ich bin der, der das Ganze zusammenhält, und in der Mitte wird die Herrlichkeit sein. Das ist unser großes Ziel. Altstadt. Was sagen mir die Brüder? Kleines Kaff auf der Schwäbischen Alb, weit weg von der Autobahn. Findet man überhaupt nicht. Das ist okay. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern wichtig ist, dass in Albstadt eine Gemeinde ist, die diesem neuen Jerusalem entspricht. Die offene Tore hat für jeden Sünder. die eine Mauer hat, die abgesondert ist, die auf der Grundlage der Apostel und Propheten auferbaut worden ist, auf dem Wort Gottes, die biblisch marschiert, die der Herr Jesus richtig einordnet, die Apostel richtig einordnet, das Wort richtig teilt und die vor allem die Herrlichkeit Gottes in ihrer Mitte hat. Das ist das Ziel. Wenn man das begreift, dass man sagt, wunderbar, ich freue mich auf die Ewigkeit, auf das neue Jerusalem, aber ich bin mir bewusst, eigentlich ist es schon da, nämlich in meinem Herzen. Und jetzt lass uns das verwirklichen. Geschwister, dann brauchen wir keine Werbung mehr machen für die Gemeinde. Dann wollen die Leute gar nicht mehr heilen. Ihr versteht? Dann ist Herrlichkeit. Dann zieht es die Gläubigen. Das ist für mich immer ein Alarmzeichen, wenn es die Gläubigen nicht zieht. Wenn sie alles umdreht, bloß nicht Gemeinde. Dann entweder hat die Gemeinde keine Herrlichkeit oder dasjenige hat keine Sehnsucht nach der Herrlichkeit. Das ist immer der entscheidende Punkt. Ich möchte beten zum Schluss. Der Jesus, mich dreifach danke, dass du dieses herrliche Gebilde durch dein Opfer geschaffen hast. Dass du vom Vater diese Stadt bekommen hast und dass wir Steine dieser Stadt sein dürfen. Wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung, Glieder deinem Leib, Steine dieser Stadt, Steine des neuen Jerusalems. Und dass du die Stadt jetzt schon baust und dass wir jetzt schon Anteil haben. Und dass du uns den Zustand der Stadt zeigst und dass wir auch möchten, dass einfach diese Herrlichkeit, die dort herrscht, schon heute durchbricht. Hier bei uns in Thailfingen, dort wo Gläubige sind, dass letztendlich die Herrlichkeit Jesu Christi auch unsere Gemeinde und unsere Herzen und unsere Leber beherrscht. Dass offene Tore sind, tiefes Verständnis von dem, was du gegeben hast. Dass die Fülle durchbricht in jeder Beziehung, dass wenn man uns misst, dass nichts mangelt, sondern dass alles da ist. Gib uns einfach Gnade. Lass uns dir dem Lamm auch auf dem Bereich folgen, dass die Herrlichkeit durchbricht und du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel und dafür danke ich dir. Amen. Amen.